Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 113. Gepredigt den Geistern im Gefängnis. Heute haben wir einen Text aus dem ersten Brief des Petrus. Im Kapitel 3, ab Vers 18, da schreibt er: Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Das ist ziemlich viel auf sehr kurzem Text. Wir können uns da nur einem Aspekt widmen, und zwar: in ihm ist er auch hingegangen, also nachdem er wieder im Geiste lebendig gemacht wurde, und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Ein recht interessanter Text, weil das ist etwas, was bei vielen Christen sehr umstritten ist. Es gibt nur wenige Stellen im Neuen Testament, in denen das angedeutet und erwähnt wird. Und wenn man es einfach so liest, muss man davon ausgehen, dass Jesus nach seiner Kreuzigung, also nach seinem Tod, als lebendiger Geist zu den Geistern im Gefängnis, also im Totenreich, gegangen ist, um ihnen zu predigen. Ist doch klar. Wenn man jemandem predigt, dann dient das dazu, dass er in irgendeiner Weise einsichtig wird und dass er beginnt, diese Predigt anzunehmen. Und das würde ja bedeuten, dass er auf diese Art und Weise diese Geister im Gefängnis zurückführen würde, also die, die im Totenreich gefangen sind. Ja, das ist unbehaglich für alle, die irgendwie davon überzeugt sind, dass diejenigen, die gesündigt haben und dann zu einer ewigen Verdammnis verurteilt wurden oder vielleicht werden, dass die eigentlich keine Chance haben, nach ihrem Leben jemals wieder umzukehren. Weil es gibt so eine Theorie, die ist allgemein ziemlich verpönt. Die wird Allversöhner-Lehre genannt. Die geht davon aus, ach ja, Gott ist so voller Liebe, der wird einmal alle Menschen erlösen. Völlig egal, was sie gemacht haben, völlig egal, wie sie sind, er wird sie einfach erlösen. Und da können wir einfach zufrieden sein und die Hölle wird leer sein. Das ist auch eine interessante These, weil sie zwar eine Hoffnung ausspricht, aber worauf soll die beruhen? Welche Art von Erlösung haben die Menschen, die das glauben, eigentlich im Blick? Man muss sich mal klar machen, dass diese Art von Allversöhnungserlösung auch davon ausgeht, dass es einfach nur eine Frage von Gottes Willen ist, im Sinne eines Freispruchs, und er sagt: okay, du wirst jetzt einfach rauskommen. Du hast jetzt lang genug gelitten und dann ist alles vorbei. Und du kannst mit uns allen, Ja, was denn? Fröhlich sein? Da schauen wir uns doch mal an, was es bedeutet, im Gefängnis zu sein, gefangen zu sein. Eine Gefangenschaft, eine innere Gefangenschaft selber hat etwas damit zu tun, dass wir einen Charakter haben, der uns gefangen nimmt. Also eine Art von innerem Wesen, das uns nicht loslässt, das aber gleichzeitig von uns festgehalten wird. Wir haben das Bedürfnis, so zu sein. Gibt es das? Gibt es das, dass wir auch Dinge, die uns belasten und die uns Schwierigkeiten machen, dass wir die wollen? Ja, natürlich. Es ist eine eigene Form von Identität, dass wir nicht zu denen gehören, die einfach nachgeben, dass wir zu denen gehören, die willensstark sind, dass wir zu denen gehören, die also auch in der Lage sind, Widerstand zu leisten, dass wir in der Lage sind, auch ganz andere Dinge zu tun und dass wir ganz und gar nur das tun wollen, was wir wollen. Das ist eine Identität. Eine Identität, die einen irgendwie subjektiv auch stark macht. Und wenn man sich dann quasi ins Gefängnis damit gebracht hat, was ja durchaus auch schon in äußerer Form auf dieser Welt passiert, dass man dann da irgendwie gern wieder raus wollen würde, ja gut, das ist nachvollziehbar. Aber es ist ja nicht eine Frage des Schlüssels, dass man einfach aufschließt und sagt, ja, jetzt kannst du raus. Du bist, wie du bist, du bleibst, wie du bist und du kannst jetzt raus. Nein, dieses Gefängnis, um das es hier geht, ist ein Gefängnis, das hat etwas damit zu tun, wie wir sind. Und wenn wir so sind und wenn wir so bleiben wollen, dann sind wir weiterhin im Gefängnis. Weil das ist wie eine Art von Seinszustand und nicht eine Angelegenheit eines äußeren Gefangengenommenseins und dann von außen wieder befreit werden. Also ganz anders ausgedrückt, wie kann jemand frei werden, wenn er nicht frei werden will von dem, was seine Identität ausmacht? Gar nicht. Wenn also Jesus auch solchen Menschen predigt, dann heißt das nicht, dass er sie einfach herausholt, dass er ihnen die Tür aufschließt und sagt, jetzt kommt raus. Sondern was er macht, ist, dass er ihnen ein Angebot macht. Aber was ist das für ein Angebot? Ein Angebot, das die Menschen sehr häufig nicht so gerne annehmen, nämlich, ihr könnt anders werden. Ihr könnt euer Wesen verändern. Aber dazu müsst ihr mein Wesen in euch aufnehmen. Das Wesen eines anderen in mich aufnehmen? Ich bin doch ich. Ich bin doch wer? Was habe ich eigentlich alles in meinem Leben gemacht, so zu werden? Ich lasse mich doch nicht einfach in irgendeiner Weise umkrempeln, von irgendeinem fremden Geist in Besitz nehmen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ist das ein fremder Geist? Das Wesen Gottes ist das Wesen dessen, was wir eigentlich in unserem Innersten sind, nämlich wie er uns geschaffen hat. Er bietet uns also an, wir selbst zu werden, und zwar das Selbst, das er als Keim in uns gelegt hat. Und dazu müssen wir aber das, was er uns anbietet, seine Liebe, sein Wesen, in uns aufnehmen, in uns wirken lassen, uns durch ihn verändern lassen. Und das ist nicht nur einfach ein Rauskommen aus irgendeiner Gefangenschaft, wie man sich das vorstellen kann, sondern das ist eine ganz, ganz tiefe Wesensänderung. Und wer will das? Manche vielleicht. Manche dann, wenn sie begonnen haben zu spüren, dass sie unter sich selber leiden, dass das, was sie geworden sind, etwas ist, was sie selber als hässlich zu empfinden beginnen, als etwas, was sie selbst bis ins Innerste hinein zerstört hat. Und wenn sie dann beginnen, ein Bedürfnis nach einem Anderssein, einem Anderswerden zu entwickeln, dann entwickeln sie eine Sehnsucht nach einer inneren Neuwerdung. Und nur dann, und wirklich nur dann, dann entsteht so etwas wie eine Chance für sie. Das, was also Jesus gemacht hat und eigentlich ständig macht, auch jetzt macht, auch Ihnen gegenüber, mir gegenüber, jedem gegenüber, eigentlich ständig dabei ist zu tun, das ist ein lebendiges Angebot. Ein lebendiges Angebot, das darin besteht, dass wir immer mehr werden dürfen wie er. Die Frage ist doch, wollen wir das wirklich? Und wenn wir es nicht wollen, gibt es keinen Zwang und keine Macht, die das erzwingt oder ernötigt, dass wir sozusagen werden sollen. Und einfach nur scheinbar so zu werden, um irgendwie mehr Luft zu kriegen und freier zu werden, aber in Wirklichkeit so zu bleiben, wie man ist, das geht schlichtweg nicht. Also, diese ganze Allversöhner-Lehre, die so meint, man könnte so einfach dadurch, durch eine Art von Machtspruch Gottes, aus seiner Liebe heraus anders werden, das geht nicht. Es funktioniert deswegen nicht, weil er uns als freie Wesen geschaffen hat. Und ein freies Wesen ist dadurch gekennzeichnet, dass es so sein darf, wie es sein will. Und zwar, solange es das will. Und das wissen wir aus der konkreten Lebenserfahrung bei Menschen, die so richtig gehend in sich verhärtet sind, das kann Ewigkeiten dauern. Aber ich hoffe, nicht bei Ihnen.